Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Und Unterhaltung, dazu können auch medizinische Themen gehören. Gerade dann, wenn das Wissen daraus in Notfällen tatsächlich Leben retten kann. Wir sprechen deshalb heute über das Thema Schlaganfall. Und zwar mit Stefan Hofmann, Leiter der Rettungswache in Diez. Und so viel ist sicher, es wird unfassbar spannend und lehrreich. Freuen Sie sich drauf! Lieber Stefan Hofmann, liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie alle da sind und dass Sie zuhören und dass Sie sich vor allem Zeit nehmen, etwas über ein Thema zu erfahren, das viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt betrifft. Der Schlaganfall. Wir werden gleich über die unterschiedlichen Ausprägungen sprechen, denn Schlaganfall ist nicht gleich Schlaganfall, wollen aber auch über die Vorsorge, die Risikofaktoren, die Nachsorge sprechen, wie wir im Notfall helfen können und ob es einen Zusammenhang zwischen einer Covid-19-Infektion und dem Erleiden eines Schlaganfalls gibt. Lieber Stefan Hofmann, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank.
Wer Stefan Hofmann noch nicht kennt, er ist Notfallsanitäter, Leiter des Notarztstandorts und der Lehrrettungswache in Diez und außerdem auch Dozent für Erwachsenenbildung, speziell für das Thema präklinische Notfallmedizin. Also ein absoluter Fachmann auch für unser Thema heute. Stefan, vielleicht könntest du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ja, Stefan Hofmann mein Name. Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Schweighausen im schönen Rhein-Lahn-Kreis und bin Vater von drei wunderbaren Töchtern. Ja, und wie schon bereits angekündigt, Notfallsanitäter, mittlerweile seit 1999 im Rettungsdienst tätig und leite den Notarztstandort und die Rettungswache in Diez.
Vielen Dank. Wir wollen heute über das Thema Schlaganfall sprechen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn jährlich erleiden, habe ich nachgelesen, 270.000 Menschen in Deutschland diese bedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei der es ja zu einer schlagartig einsetzenden Durchblutungsstörung im Gehirn kommt. Der Schlaganfall ist aber keine einheitliche Erkrankung, sondern der Begriff ist ja mehr ein Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen, auch mit unterschiedlichen Ursachen. Man unterscheidet, glaube ich, zwischen zwei Hauptformen. Könntest du uns kurz diese Hauptformen des Schlaganfalls erläutern?
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, es ist letztendlich ein Überbegriff und diese Begrifflichkeit Schlaganfall resultiert daher, wo man noch nicht so genaue Diagnostiken letztendlich hatte, um zu schauen, wo wird differenziert. Es ist hauptsächlich einmal der Schlaganfall, der aufgrund von einem Verschluss, von einem Gefäß, also durch eine Sauerstoffunterversorgung, die dann dort dahinter passiert, entsteht. Oder letztendlich auch der blutige Schlaganfall, das heißt durch ein Zerreißen eines Blutgefäßes im Gehirn, wo dann sehr viel Blut austritt, also so ein genannter hämorrhagischer Schlaganfall, der dann natürlich auch die Areale, die da drum liegen und auch dahinter liegen, nicht nur mit Sauerstoff nicht versorgt, sondern auch die Nährstoffe nicht mehr ankommen und dann das Gehirngewebe relativ schnell zum Absterben bringt.
Mhm. Könntest du uns sagen, welche Art des Schlaganfalls häufiger vorkommt, welche du auch öfter erlebst?
Also die Schlaganfallhäufigkeit ist definitiv bei den hypoxischen, also bei den Sauerstoff, bei den Verschlüssen, den Gehirnverschlüssen durch einen Thrombus beispielsweise oder durch Plaque von der Arteriosklerose sicherlich häufiger. Allerdings treten halt auch diese Blutungen gerade im Zusammenhang mit Bluthochdruckpatienten dann auch natürlich gehäufter auf. Und beide sind aber letztendlich gleichzeitig oder gleichermaßen schlimm, weil halt eben dann sehr viel Gehirnareal dann untergeht durch diese Form von Schlaganfall.
Ich lese immer wieder auch von dem sogenannten kleinen Schlaganfall. Das klingt irgendwie so harmlos, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
Ja, im Grunde genommen der kleine Schlaganfall oder bei uns heißt es dann im Fachbegriff TIA, also das ist eine transitorisch-ischämische Attacke. Das ist eine kurzzeitige Durchblutungsstörung, die aber auch schon ein Vorbote sein kann für einen großen Schlaganfall, der sich dann im Anschluss ereilen kann. Das ist zeitlich jetzt nicht unbedingt festlegbar, wann das der Fall sein wird. Mhm. Das kann halt eben kurz darauf sein, das kann Tage später sein. Mhm. Deutet aber immer schon darauf hin, dass irgendwas im Argen ist, was den Gefäßstatus im Gehirn betrifft. Hier ist es so, dass man auch die gleichen Symptome hat wie bei einem richtigen Schlaganfall. Das heißt, es kann mit Sehstörungen einhergehen, Schwindel, Gangunsicherheit oder auch so Missempfindungen, Halbseitenlähmungsgeschichten, die sich dann relativ schnell wieder zurückbilden. Das heißt also, das ist der Blutfluss dann wieder hergestellt, beziehungsweise Blut fließt wieder durch, Sauerstoff versorgt wieder das Genareal. Aber genau dieses Problem, was man dann erkennt, sollte man nicht ignorieren, sondern dann auch letztendlich schon frühzeitig diese Rettungskette alarmieren, damit man dann eine Ursachenforschung betreiben kann, die definitiv nur in speziellen Einrichtungen erfolgen wird. Ja.
Das heißt, wenn ich mal einen kleinen Schlaganfall erlitten habe, ist mein Risiko für einen großen Schlaganfall in Anführungszeichen vermutlich auch deutlich erhöht.
Ja, der kleine Schlaganfall oder diese eben angesprochene TIA ist letztendlich so ein Vorbote, dass halt eben, wie ich schon sagte, im Gehirn oder in dem Gefäßsystem des Gehirns irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Und das sollte halt eben auch ein Augenmerk dann darauf gerichtet werden, dass man diese Patienten halt eben dann auch einer geeigneten Behandlung zuführt, also nicht ignorieren und sagen, ach, das ist von selbst gekommen, das ist von selbst auch wieder gegangen, das wird schon gut sein, sondern halt auch das ist ein Alarmsignal, was man nicht ignorieren darf und dann entsprechend schon den Patienten in die Klinik bringt, um dort zumindest eine fundierte Diagnostik zu machen.
Ja. Wenn ich jetzt in die Situation komme, tatsächlich jemanden in meinem Umfeld zu haben, bei dem ich akut vermute, er könnte einen Schlaganfall haben, wie erkenne ich das als Laie?
Ja, das ist richtig. Also es kursieren ja immer in den sozialen Netzwerken so die abenteuerlichsten Geschichten. Es gibt ja so eine Sache mit dem Grillveranstaltung, wo plötzlich jemand umfällt und was weiß ich, da wird ziemlich viel durcheinander geworfen. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich auch als Laie schon erkennen oder auch überprüfen kann, geht das in die Richtung von ja so einem zerebralen Insult im Anführungszeichen, also im Großen und Ganzen. Selbst wir können nicht differenzieren, wenn wir an die Einsatzstelle kommen, ist es jetzt ein blutiger Schlaganfall oder ist es ein ischämischer Schlaganfall, also aufgrund von einem Verschluss von einem Gefäß. Das wird im Krankenhaus später, können wir gleich ja nochmal drauf eingehen, festgestellt. Aber es gibt einen sogenannten Fast-Test. Das kommt aus dem Amerikanischen oder aus dem Englischen. Ja. Das kann man auch als Laie sehr, sehr gut machen. Das F steht für Face, also man kann den Patienten, also Gesicht, man kann den Patienten einfach mal lächeln lassen. Wenn man es nicht vorher schon sieht, dann wird vermutlich dann, wenn das ein Insult ist, ein Mundwinkel hängen, rechte oder linke Seite. Eine Seite, genau, weil der Schlaganfall passiert ja in einem Areal vom Gehirn und dieses Areal ist im Grunde genommen spiegelverkehrt zu sehen. Das heißt also, wenn jetzt mein linker Mundwinkel hängen würde, dann ist vermutlich der Insult auf der rechten Seite des Gehirnes. Das hat damit was zu tun, wie die Nervenbahnen laufen. Die Nervenbahnen überkreuzen sich quasi hinten im Bereich des, ja, ich sag mal Nackens, ja, und dementsprechend hat man dann eine spiegelverkehrte Darstellung. Das heißt, rechter Mundwinkel hängt, ist der Insult vermutlich im linken Bereich des Gehirns. Oder meistens hat man ja nicht nur ein Symptom wie einen hängenden Mundwinkel. Das kann ja auch durch andere Erkrankungen letztendlich sein. Es gibt da Entzündungen der Nervenbahnen im Gesicht, so also Trigeminusgeschichten, die halt auch das machen können. Ja. Aber im Schlaganfall ist das plötzlich einsetzend. Halbseitenlähmungen vielleicht auch sogar oder Missempfindungen, Taubheitsgefühle in der Wange, im Arm, immer betroffen letztendlich dann auch auf einer Seite, Sprachstörungen, da kommen wir letztendlich dann bei den Halbseitenlähmungen zu diesem A von dem eben genannten Arms, also oder für Arme, also man kann den Patienten die Arme mal nach vorne strecken lassen, mit den Handflächen nach oben und dadurch, dass halt eben durch die Nervenbahnen auch letztendlich die Muskulatur innerviert wird, also beeinflusst wird, kann dann die Hand absinken oder vielleicht nicht hochgehalten werden, vielleicht das Bein genau das gleiche, das heißt, sinkt so ein Arm ab oder dreht er sich so nach innen, ja, dann kann man davon ausgehen, dass da eine halbseitige Schwäche, nicht unbedingt eine Lähmung, aber es kann auch eine massive Lähmung sein, dass der Patient gar keinen Arm heben kann. Ja. Ja. Die zweite Geschichte, Speech, die Sprache. Man kann einfach hingehen und den Patienten, wenn es einem nicht sowieso schon auffällt, weil in der Regel ist es ja auch im Freunde-, Bekannten-, Kollegenkreis, wo sowas ist, wo man mit den Leuten tagtäglich auch spricht und man denkt, warum redet der auf einmal so komisch? Ja,
was heißt dann komisch? Also
Also der einfachste Satz, den man mal sprechen lassen kann, ist, sage ich jetzt mal spontan, so die, gut, heute das Wetter nicht, aber die Sonne scheint schön im Rhein-Lahn-Kreis.
Ja.
Und dann wird man relativ schnell merken, dass es vielleicht zu so einem Nuscheln führen kann, wo der Patient halt eben nicht sich vernünftig artikulieren kann. Das heißt, das Sprachzentrum ist dann auch betroffen. Ja? Und das ist halt eben auch in der Kombination mit so einer Geschichte, wo vielleicht eine Seite gelähmt ist oder der Mundwinkel hängt, schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass im Gehirn was stattgefunden hat, was eigentlich so nicht sein sollte,
ja?
Und therapiebedürftig ist. Und da kommen wir letztendlich dann auch schon zu dem T von der FAST-Geschichte. Das ist die Zeit, Time, ja. Es ist immens wichtig, wirklich immens wichtig, und auch bei diesen eben angesprochenen kleinen Schlaganfällen, dass man unverzüglich reagiert und auch als Laie den Notruf wählt, die 112, die Symptome schildert, man läuft auf einer zentralen Leitstelle auf, die werden dann direkt das richtige Fahrzeug entsenden. Hier in Rheinland-Pfalz ist es so, dass zu einem Schlaganfall, einem akuten, der Rettungswagen mit Sonderrechten, also sprich mit Blaulicht und Martinshorn hinfährt, um halt auch die Zeit dazu verkürzen, den Patienten dementsprechend untersucht, auch wenn diese Diagnose Schlaganfall dann von den Kollegen vor Ort getroffen wird, direkt schon geschaut wird, was ist die nächstgeeignete Klinik, und die nächstgeeignete Klinik ist nicht das nächstgeeignete Krankenhaus. Da hat man in der Vergangenheit auch sehr, sehr viel gelernt, dass halt eben gerade bei so einem Schlaganfall eine spezielle Einrichtung vonnöten ist.
Ja.
Sprich, ein Haus mit einer CT-Untersuchung, also einer Computertomographie, die ein Schichtröntgen vom Gehirn machen können, um dementsprechend das Areal zu lokalisieren, wo da dieser Insult ist, wo dieses Ereignis stattgefunden hat, auch zu differenzieren, was wir ja auch präklinisch erstmal nicht können. Wie sieht's aus? Ist es halt eben eine Durchblutungsstörung oder ist es sogar eine Blutung, um dementsprechend auch die weitere Therapie dann dort einzuleiten? Und sogenannte zertifizierte Schlaganfalleinheiten halten auch immer noch schon direkt Sachen vor wie Ergotherapie, Logopädie, weil das alles mittlerweile bei Schlaganfällen und Schlaganfallpatienten Hand in Hand laufen soll. Das heißt also frühestmögliche Therapie in allen Bereichen. Und das kann natürlich nicht jedes Krankenhaus abbilden. Und auch ein Krankenhaus, was ein CT irgendwo stehen hat, heißt noch lange nicht, dass die auch eine Schlaganfallversorgung machen können, weil es letztendlich auch im Anschluss ein Facharzt der Neurologie bedarf, der das Ganze letztendlich auch begleitet, diese Therapie. Und daher suchen die Kollegen schon direkt das nächstgeeignete Krankenhaus für diese Behandlung raus und werden den Patienten dann dort auch zügig, auch unter der eben benannten Sondersignalgeschichte, ins Krankenhaus transportieren.
Ja.
Die Vorversorgung wird relativ kurz gehalten, bedarfsadaptiert, die bekommen einen venösen Zugang gelegt, Flüssigkeit und gegebenenfalls schon Blut abgenommen dort, weil dieses Blut wird im Krankenhaus dann untersucht werden, wie die Gerinnung des Patienten ist, weil so ein Thrombus, der im Gehirn entsteht, also ein Thrombus, das ist ein Verschluss, Blutplättchen, die sich aneinander geheftet haben, kann medikamentös zum einen aufgelöst werden mit so einer sogenannten Lyse, das heißt, das löst diesen Thrombus auf, aber auch letztendlich die Gerinnung im Körper, da gehen auch Blutungen mit einher. Und Techniken, die natürlich auch nur in größeren Zentren gemacht werden können, wo diese Thromben, diese Gefäßverschlüsse, wie über den Herzkatheter auch mit einem Katheter geborgen werden können, da wird mit einem dünnen Katheter ins Gehirn, in das Areal vorgegangen und wird mit so einem Käfig, sage ich mal, mit so einem Netz dieser Thrombus geborgen, das nennt sich Thrombektomie, und wird dann quasi aus dem Blutgefäß herausgezogen, damit das Ganze letztendlich wieder durchgängig ist, dass dann der Blutfluss und auch die Sauerstoffversorgung dahinter wieder gewährleistet werden kann.
Ja. Welche Krankenhäuser bei uns in der Region wären das, die so eine Schlaganfalleinheit, Unit tatsächlich haben?
Ja, also hier jetzt im unteren Rhein-Lahn-Kreis, sag ich mal, ist natürlich Koblenz das Brüderkrankenhaus zu nennen. Die ist eine zertifizierte Stroke-Unit. Natürlich auch Sachen wie das Bundeswehrzentralkrankenhaus, die halt eben dann auch neurologisch das Ganze auch aufnehmen können. Wenn man jetzt im nördlichen Rhein-Lahn-Kreis ist, ist über die Landesgrenze hinweg das Krankenhaus in Limburg, das ist ein Wingzent-Krankenhaus mit einer Hauptfachabteilung Neurologie. Und dann gehen Norden, wenn man jetzt hier im Westerwald, dann könnte man eventuell noch Selters erwägen, die auch letztendlich eine zertifizierte Schlaganfalleinheit haben.
Ja. Jetzt nehmen wir uns Zeit für ein bisschen Musik von einer Sängerin, die selbst im Jahre 2003 mit gerade mal 31 Jahren einen Schlaganfall hatte und heute sagt, sie hat diese Erkrankung massiv damals unterschätzt und ist heute sehr, sehr froh, so viel Glück gehabt zu haben. Wir hören »Wer Liebe lebt« von Michelle.
Thank you. Sommer, Sonnenschein, der in dein Zimmer fällt, hell und warm. Der Schatz im Blick, der deine Tage trübt, wird auf einmal wieder klar. Feuer wird aus Eis, wenn dich ihr Zauber leise berührt. Und ein grauer Tag strahlt mit einem Mann. Du hörst die Melodie, voll Gefühl und voll Poesie. Wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Wer Liebe
Jetzt hattest du gerade berichtet, was passiert, wenn der Patient vom Notfallsanitäter, vom Arzt übernommen wird. Was kann ich denn als Laie, wenn ich einen Schlaganfall vermute, den Notruf wähle, als erste Hilfemaßnahme überhaupt tun, bis der Notarzt, die Notärztin eintrifft? Gibt es da ein spezielles Verhalten im Notfall, das ich im Kopf haben sollte?
Ja, im Grunde genommen instinktiv sollte man einfach so ein bisschen aufs Bauchgefühl vertrauen. So einen Patienten lässt man natürlich erstmal nicht alleine. Also man bleibt bei ihm, betreut ihn, weil so Patienten sind natürlich auch plötzlich in einer Ausnahmesituation in der psychischen. Das heißt, die wissen sofort, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Im schlimmsten Fall können die sich auch sprachlich, also die können sich nicht mehr artikulieren, können sich nicht mehr verständigen. Das geht halt eben hin bis zur richtigen, nicht nur Wortfindungsstörung, sondern einem kompletten Verlust der Sprache, je nachdem, welches Areal da betroffen ist und in welcher Größe ja. dieses Areal dann auch betroffen ist. Und die sollten dann schon natürlich betreut werden. Dann kann es natürlich auch sein, dass so Schlaganfallpatienten von der Bewusstseinslage auch nicht mehr wach und ansprechbar sind. Mhm. Das heißt, dass so ein manifester Schlaganfall passiert ist, dass sie bewusstlos sind. Und da greift letztendlich die ganz normalen, ich sag's mal, Möglichkeiten, die man in der ersten Hilfe hat. Man sollte den nicht mit dem Oberkörper erhöht lagern, sondern in der stabilen Seitenlage oder zumindest mal in der Seitenlage. Man sollte schon gucken, dass man die Atmung so ein bisschen überwacht. Das braucht man auch letztendlich keine besondere fachliche Expertise. Man sieht ja, wenn so ein Brustkorb sich hebt und senkt oder wie tief atmet der. Ja? Und diese Situation auch letztendlich schildern, weil hier in Rheinland-Pfalz von dem sogenannten Notarzt-Indikationskatalog würde dann ein Notarzt mit entsendet werden, wenn der Patient jetzt zum Beispiel tief bewusstlos wäre. Ansonsten reicht das völlig aus, weil die Ausbildung der Notfallsanitäter vor Ort auch wirklich so sukzessive forciert wurde, dass die mit so Sachen wirklich unproblematisch umgehen können und sehr gut klarkommen. Mhm. Bei einer Bewusstlosigkeit sieht das Ganze dann anders aus, weil sich dann vielleicht in der Folge noch weitere Maßnahmen anschließen müssen, die letztendlich in das ärztliche Tätigkeitsfeld dann gehören. Ja. Ansonsten kann man hingehen und kann, sagen wir mal, diese beengte Kleidung, wenn der zugeknöpft ist, ein Hemd öffnen oder sowas. Ja. Mhm. Was man nicht machen sollte, weil ich habe eben schon mal von Sprachstörungen gesprochen, es ist auch häufig bei Schlaganfallpatienten so, dass Schlaganfallpatienten Schluckstörungen haben, mehr oder weniger ausgeprägt. Mhm. Und wenn ich jetzt hingehen würde und würde jemandem was zu trinken geben und würde ihm was zu essen reichen, dann kann das natürlich dazu führen, dass dieser Patient halt diese Nahrung oder diese Flüssigkeit in die Luftröhre bekommt dementsprechend natürlich auch dann die Lunge noch Schaden nimmt. Das sollte man halt vermeiden, dass man halt eben da Getränke oder Speisen dann demjenigen reicht. Ja. Es ist so, dass natürlich dann relativ zeitnah dann auch der Rettungsdienst eintreffen wird und diese Versorgungszeit auch vor Ort recht kurz halten wird. Das heißt also, das hat dann nichts mit Hektik zu tun und sowas, sondern man weiß halt eben auch, dass wirklich da ja jede Minute zählt. Man sagt zwar immer, auch der Schlaganfall hat ein gewisses Zeitfenster, wo man halt eben was machen kann. Das ist auch so nicht richtig. Natürlich gibt es Studien, wo man sieht, nach so und so vielen Stunden ist so und so viel Hirnareal unwiederbringlich verloren. Das weiß man und dann sagt man, okay, man hat vielleicht ein Fenster von 4 Stunden. Mhm. Aber je früher, desto besser. Weil natürlich, wenn man davon ausgeht, dass so nach einem Schlaganfall in der Minute rund 2 Millionen Gehirnzellen absterben und wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet auf 60 Minuten auf eine Stunde, gibt es ganz interessante Studien auch dazu, das Gehirn in 60 Minuten nach einem Schlaganfall um 3,5, 3,6 Jahre altert, weiß man schon, wie wichtig es ist, halt eben sehr, sehr zügig zu handeln und sehr, sehr schnell die Patienten einer Intervention, also einer Versorgung und einer Therapie halt eben zuzuführen.
Ja. Du hattest jetzt eben die Bewusstlosigkeit angesprochen, was dann ja wirklich dafür spricht, dass es ein massiver Insult ist.
Insult.
Wie häufig passiert das tatsächlich, dass ihr Patienten und Patientinnen so vorfindet?
Also in Zahlen auszudrücken, ich kann das letztendlich nur subjektiv empfinden. Das ist nicht so häufig, aber durchaus halt eben schon, was man halt eben hat, dass man häufig bei älteren Patienten, die natürlich noch eine ganz andere, Geschichte haben, Vorerkrankungen haben, sowas häufiger antreffen wird. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Schlaganfall ja keine Erkrankung ist, die irgendwo ans Alter gekoppelt ist. Das heißt, dass man jetzt sagt von wegen, okay, ich bin jetzt über 70 und da ist halt eben dann dementsprechend so die Zeit des Schlaganfalls. Wir können Schlaganfälle verzeichnen, auch bei jungen Patienten, jungen Menschen. Mhm. Das geht von Mitte, Ende 20, es geht sogar, betrifft Säuglinge auch, wobei das natürlich auch häufig damit einhergeht, dass so ein kleines Kind gerade irgendwelche andere Grunderkrankungen hat, des Herzens, was vielleicht noch nicht entdeckt wurde und sowas, was begünstigt, dass halt eben so Kinder dann auch einen Schlaganfall bekommen. Aber auch, wie gesagt, junge Patienten, ja, das gibt halt Faktoren, die kann man beeinflussen, was einen Schlaganfall begünstigt oder auch letztendlich nicht. Und es gibt Faktoren, die kann man halt nicht beeinflussen. Das ist so Sachen wie eine familiäre Disposition, das heißt also in der Familiengeschichte Schlaganfälle schon gehäuft vorgekommen, bekommen oder letztendlich Thrombose-Risiken in der Familie, die dann wiederum zu einem Schlaganfall führen. Mhm. Natürlich das Alter, klar, ja, das ist halt auch so. Und dann muss man auch das Geschlecht noch erwähnen. Ja? Also es ist so, dass Männer häufiger Schlaganfälle erleiden. Das hat jetzt nichts nur mit dem Geschlecht zu tun, sondern vielleicht auch so mit der Lebensweise. Ja? Aber die erleiden häufig Schlaganfälle im jüngeren Alter, wobei Frauen das eher im höheren Alter Schlaganfallgeschichten entwickeln, die aber auch manifester, also auch dann letztendlich größer sich dann darstellen. Ja?
Okay. Du hattest eben schon die Nachsorge angesprochen und auch ein bisschen schon, was mit den Patienten und Patientinnen im Krankenhaus dann passiert. Wie geht denn diese Nachsorge überhaupt weiter? Wie geht die Behandlung weiter, wenn der Patient im Krankenhaus eingetroffen ist?
Also wenn der Patient von uns ins Krankenhaus gebracht wurde, wird, wie ich eben schon sagte, wenn das Laborblut abgenommen wurde, direkt das Laborblut untersucht auf die Gerinnung, die dann existent ist. Es gibt auch Ausschlusskriterien für eine sogenannte Auflösung des Thrombus im Krankenhaus mittels Analyse. Das wäre, wenn Patienten sogenannte Antikoagulanz nehmen, das heißt von Hause aus Medikamente, die, ja sage ich mal, das Blut einfach mal plump gesagt verdünnen. Das ist bei Patienten, wie eben gesagt, schon, die vielleicht eine Thromboseneigung haben oder die auch eine Herzrhythmusstörung haben, die durchaus halt häufig auftritt, ein sogenanntes Vorhofflimmern, wo in dem Vorhof letztendlich keine vernünftige Kontraktion mehr stattfindet, also das Blut wird jetzt nicht so richtig da durchgepumpt, sondern durch dieses beständige Flimmern schwappt das Blut so hin und her. Und das Blut hat halt die Eigenschaft zu verklumpen. Das ist halt eben dann die originäre Eigenschaft, die uns ja auch bei Schnittverletzungen ein Stück weit schützt. Ja? Ja. Und dieser rechte Vorhof ist halt unmittelbar gekoppelt an eine große Vene, die das Gehirn auch letztendlich dann versorgt, also obere Hohlvene, was nach oben geht. Und da kann es schon mal sein, dass so ein Thrombus, der im Vorhof entsteht, aufsteigt, im ungünstigsten Fall nach oben aufsteigt und dann dort im Gehirn ein Areal verschließt. Also diese Patienten sind meistens, wenn das entdeckt wurde, antikoaguliert, also sprich mit einer Blutverdünnung versehen. Da ist es halt eben nicht so einfach, die zu lysieren, ja, was auch in der Regel dann auch nicht im Krankenhaus gemacht wird.
Lysieren,
also auflösen, genau, dann hast du auflöst, ja, richtig. Ja. Da würde man dann gegebenenfalls andere Mechaniken dann anwenden. Wenn man von dem normalen Ablauf jetzt mal oder den normalen Ablauf mal betrachten würde, wird der Patient im Krankenhaus auch relativ schnell dann, weil er vorangemeldet wird, auch durch die Leitstelle oder durch den Rettungsdienst. Sie wissen also, da kommt jetzt in 15, 20 Minuten ein Rettungswagen mit einem Schlaganfallpatienten direkt in diese Schlaganfalleinheit gebracht. Dann wird direkt unmittelbar diese Computertomographie sich anschließen. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, in der Folge ein MRT zu machen vom Gehirn, also vom Magnetresonanztomographen. Das ist nochmal ein bisschen anderes bildgebendes Verfahren, wie dieses Schichtröntgen, um dort halt was zu erkennen. Mhm. Und dann wird man halt eben entscheiden, beziehungsweise der Facharzt der Neurologie entscheiden, wie wir die weitere Versorgung gehen. Ist es ein ischämischer Insult, also durch einen Thrombus, einen Verschluss, wo Sauerstoff letztendlich nicht mehr durchkommt? Oder ist es ein blutiger Schlaganfall, der gegebenenfalls dann auch operativ versorgt werden muss? Wenn so ein Gefäß zerrissen ist, muss das natürlich irgendwo auch dann wieder versucht werden zu reparieren. Und da sieht man schon daran, dass es schon eine komplexe Geschichte ist, weil das nicht jedes Krankenhaus leisten kann.
Umso wichtiger ist natürlich auch die schnelle Erkennung eines Schlaganfalls. Und genau dazu hören wir jetzt einen sehr besonderen Song. Einen Song, der über Schlaganfallsymptome aufklärt. Mit einer etwas Umso wichtiger ist natürlich die schnelle Erkennung eines Schlaganfalls. Und genau dazu hören wir jetzt einen sehr besonderen Song. Einen Song, der über Schlaganfallsymptome aufklärt mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen, eingängigen Melodie, getextet von Ralf Rute, einem deutschen Cartoonist und Comiczeichner, produziert für das Evangelische Klinikum Bethel. Hören Sie mal rein.
Zeig deine Zähne.
Zweitens,
sprechen, fang an zu reden. deine Zähne.
Zweitens,
sprechen, fang an zu reden.
Drittens,
heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch.
Du stehst mit Leuten rum auf irgendeiner Party und hast Wortfindungsschwierigkeiten. Was ist da bloß los? Das war nie. Und das Gesicht ist plötzlich taub auf einer Seite. Wenn du Schuhe anziehen willst, nicht mehr weißt, wie es geht. Wenn du ein Selfie machst und grinst dabei schräg. Wenn dein Kopf dir dröhnt, was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann?
Erstens,
lächeln, zeig deine Zähne.
Zweitens,
sprechen, fang an zu reden.
Drittens,
heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch.
Erstens,
lächeln, zeig deine Zähne.
Zweitens,
sprechen, fang an zu reden.
Drittens,
heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch.
Time is break. Fahr jetzt bloß kein Auto mehr.
Time is break.
Gib schnell dein Handy her.
Time. Time is
brain. Ein Schlaganfall kann jeden treffen, auch Kinder und Jugendliche. Wenn du Schwierigkeiten beim Lächeln, beim Sprechen oder beim Armheben hast, können das Symptome dafür sein. Nicht zögern, lass dir innerhalb der ersten Stunde helfen, dann hast du eine große Chance, ihn ohne Folgen zu überstehen. Sag's weiter und teil dieses Video. Danke.
Und danke, Ralf Rute. Stefan, wie nimmst du die Patienten und Patientinnen wahr in dieser Akutsituation? Haben Schlaganfall-Patienten und Patientinnen Schmerzen? Sind die voller Angst, Panik? Wie funktioniert das im Krankenhaus überhaupt, die auch wirklich psychisch in dieser Situation zu begleiten?
Das ist ein gutes Stichwort, psychische Begleitung. Die beginnt schon letztendlich in dem Moment, wo wir zu einem Schlaganfallpatienten dann quasi in die Wohnung oder in das häusliche Umfeld kommen. Mhm. Diese Patienten, wie der Schlaganfall ja so sagt, die haben schlagartig Beschwerden. Und diese Beschwerden sind unterschiedlichster Couleur. Das heißt, das kann letztendlich nur mit einer Halbseitenlähmung und vielleicht einer gewissen Sprachstörung einhergehen. Aber das ist für die eine psychische Ausnahmesituation. Ja. Und die müssen sehr, sehr engmaschig betreut werden, jetzt auch psychisch betreut werden, um denen letztendlich einfach auch dann die Ängste zu nehmen, die nur, also man kann die nicht komplett limitieren, aber zumindest halt eben, die müssen wissen, das ist jetzt jemand da, das wird jetzt hier ernst genommen, die werden ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Diese Patienten haben jetzt erstmal natürlich nicht Schmerzen, wobei es durchaus auch Patientenklientele gibt im Bereich der Hirnblutungen, wo durch so eine Gefäßruptur, also so ein Zerreißen eines Gefäßes, natürlich auch wahnsinnig starke Schmerzen einhergehen. Es gibt sogenannte Subarachnoidalblutung, das bedeutet, das ist der Bereich, wo letztendlich es einblutet. Das Gehirn hat ja auch Hirnhäute und da, wo eigentlich so Flüssigkeit ist, wo das Gehirn drin schwimmt, ich sage es jetzt mal ganz plump, blutet das jetzt ein und durch diesen Druck, der da entsteht, also im Grunde genommen, es ist ja nur ein begrenzter Raum da zur Verfügung und es blutet da ein und je nachdem, wie groß diese Gefäß oder diese Ruptur ist, also diese Eröffnung des Gefäßes, je mehr Blut strömt dann da aus und desto eher macht das natürlich auch Druck im Kopf. Und diese Druckschmerzen, die werden von den Patienten wirklich als Vernichtungsschmerz empfunden. Ja? Das sind auch Patienten, Klientele mit Hirnblutungen, die dann auch sehr, sehr schnell ganz, ganz schlecht werden. Sprich, da kann die Atmung beeinträchtigt werden, bis letztendlich zum Atemstillstand. Diese Patienten müssen natürlich schon vor Ort letztendlich versorgt werden. Die werden in eine Narkose gebracht, die werden dann halt künstlich beatmet, wenn man das halt sieht. Das kann man schon auch im Vorfeld bei einer massiven Blutung kann man das auch schon präklinisch feststellen, also letztendlich auch schon durch uns oder respektive den Notarzt, der dorthin kommt, weil vielleicht die Pupillen unterschiedlich groß sind und dieser beschriebene Vernichtungskopfschmerz existent ist, wo man schon relativ genau sagen kann, das geht in Richtung Hirnblutung. Ja? Nichtsdestotrotz ist das bildgebende Verfahren das, was letztendlich den finalen Nachweis erbringt, ob es das ist. Ja? Ansonsten, der klassische Schlaganfallpatient, sage ich jetzt mal, der durch eine Sauerstoffunterversorgung dann betroffen ist, der muss letztendlich auch engmaschig weiter im Krankenhaus betreut werden, einfach um die Ängste ihm zu nehmen. Ja? Wenn man natürlich sich nicht mehr mitteilen kann, das ist ja was ganz Schlimmes, wenn man merkt, man möchte was sagen und es kommt letztendlich nichts, kann man auch durchaus auch von unserer Seite hingehen und sagen, von wegen, das klappt jetzt im Moment nicht gut. Versuchen Sie einfach, wir sind für Sie da, versuchen Sie halt eben nicht zu sprechen, um letztendlich so ein bisschen die Patienten auch da zu beruhigen und auch ein gewisses Stück weit abzuschirmen. Ja.
Wie hoch sind denn eigentlich nach einem Schlaganfall die Chancen auf eine vollständige Genesung?
Ja, ich hatte eben die Zeit schon angesprochen. Ja. Die Zeit ist ja so der sehr entscheidende Faktor. Mhm. Das sollte man halt eben ganz, ganz, ganz klar nochmal herausstreichen. Natürlich auch, in welchem Gebiet ist dieser Schlaganfall aufgetreten. Es gibt Gebiete im Gehirn, die jetzt nicht unbedingt dafür zuständig sind, dass irgendwo funktional irgendwas top laufen muss. Mhm. Aber durchaus schon sein kann, dass ich ein Glas nicht mehr vernünftig halten kann oder plötzlich halt eben meine Hand aufgeht. Mhm. Ja. Man kann das Ganze dritteln, sage ich jetzt mal. Bei so einem Schlaganfall, bei einem stattgefundenen beziehungsweise auch einem therapierten Schlaganfall, kann man sagen, haben ein Drittel der Patienten wirklich durchaus heftige, starke Beeinträchtigungen im Nachgang. Das kann einhergehen mit einer Vollpflegebedürftigkeit, das heißt die Unfähigkeit, sich selbst zu versorgen, Nahrung zu sich zu nehmen und sowas. Mhm. Ein Drittel gehen damit relativ, sag ich mal, mittleren Symptomen dann da raus, die dann vielleicht dann Beeinträchtigungen haben beim Laufen noch oder sowas oder vielleicht auch beim Sprechen.
Ja.
Kennt der ein oder andere vielleicht auch dann im Bekanntenkreis, dass man halt eben dann sagt, okay, das Gesicht ist nicht mehr so symmetrisch, weil es sich nicht mehr so zurückgebildet hat. Ja. Mhm. Und ein Drittel der Patienten gehen raus mit recht wenig Symptomen und wenig neurologischen Beeinträchtigungen. Mhm. Also das ist so, was man grob jetzt sagen kann, ohne das in faktisch Zahlen auszudrücken.
Ja. Eine Zahl habe ich allerdings dazu, nämlich dass die Sterblichkeit nach einem Schlaganfall sich in den letzten 25 Jahren tatsächlich halbiert hat. Das ist ja ein wahnsinnig großer Erfolg auch. Du bist ja schon seit über 20 Jahren auf der Rettungsstelle in Dietz, auch seit 16 Jahren jetzt Leiter der Rettungsstelle und hast diese ganze Entwicklung, diese positive Entwicklung ja auch begleiten können. Wie ist dieser Erfolg überhaupt möglich? Es muss ja auch medizinische Ursachen haben, in der Versorgung vor allen Dingen, in der Erstversorgung.
Gut, natürlich. Medizin ist grundsätzlich immer Wandel unterlegen und auch da werden die Versorgungstechniken auch besser. Mhm. Aber allein schon, wenn ich jetzt die Rettungskette mal ganz zu Anfang betrachte, und das sind nicht wir, sondern es sind die Angehörigen oder diejenigen, die alarmieren. Die sind natürlich in dem Bewusstsein schon, Schlaganfall ist in den Köpfen drin. Da hat natürlich auch in der Vergangenheit eine sehr gute PR gegriffen, dass man sagt, Schlaganfall ist ein Notfall und Schlaganfall ist was, wo sofort gehandelt werden muss. Dementsprechend wird viel, viel früher auch alarmiert, das heißt viel, viel früher der Notruf abgesetzt. Die Rettungsdienste, die vor Ort sind, die sind natürlich auch über die Jahrzehnte viel, viel besser ausgebildet und haben auch letztendlich viel, viel bessere Techniken. Das heißt, es geht ja teilweise sogar schon über telemetrische Anmeldungen. Das heißt also im Grunde genommen, diese Versorgungszeiten können immer kürzer gehalten werden. Und natürlich auch das Netzwerk der Kliniken, was entstanden ist, wo man früher vielleicht nur in der Uniklinik so eine Schlaganfalleinheit vorgehalten hatte. Mhm. Ja, ist es heute schon so, dass man halt im unmittelbar erreichbaren Bereich auch Schlaganfalleinheiten hat, die so Patienten gut versorgen können und auch entsprechend adäquat versorgen. Mhm. Ja, weil
wir wollen uns nun einmal der Zeit vor einem möglichen Schlaganfall widmen, denn Schlaganfälle könnten tatsächlich in den allermeisten Fällen ja verhindert werden, wenn bestimmte Risiken minimiert und die richtige Vorsorge konsequent umgesetzt würde. Bluthochdruck fällt mir da jetzt zum Beispiel ein als Laie, Bewegungsmangel, Stress. Welche Risiken sind denn bei einem Schlaganfall noch ausschlaggebend?
Ja, also wie schon richtig gesagt, Bluthochdruck ist so mit die Hauptursache, die so einen Schlaganfall begünstigen kann. Mhm. Natürlich immer im Zusammenhang auch mit dem Zustand der Blutgefäße. Und da ist zu nennen die Arteriosklerose, die letztendlich dazu führt, oder beziehungsweise, dass die Blutgefäße angeraut sind durch Plaqueablagerungen, die dann entstehen. Das sind auch durch Stoffwechselgeschichten letztendlich. Ein Diabetes, der nicht eingestellt ist, trägt dazu bei, dass die Gefäße oder die Gefäßinnenwände sich auch, ja, sag ich mal salopp gesagt, anrauen und dementsprechend natürlich auch Halt bieten für Blutplättchen, die sowas verschließen können. Eben hatte ich schon angesprochen, so Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern, das wird nicht unbedingt erkannt von den Patienten, weil es denen gut geht. Es ist genauso wie der Diabetes. Das ist eine Sache, die sehr, sehr spät erst meistens über einen Zufallsbefund festgestellt werden, dass eine Zuckererkrankung vorliegt. Die begünstigen natürlich auch den Gefäßstatus.
Ja.
Bewegungsmangel, das heißt also im Grunde genommen Übergewicht, was natürlich auch mit dem Bewegungsmangel zusammenhängt, Ernährungsgeschichten, wenn man Fettstoffwechselstörungen halt hat, Cholesterine hoch. Das sind alles Sachen, die in der Summe ein Schlaganfallrisiko durchaus in die Höhe treiben.
Mhm. Wenn ich mein Risiko jetzt besser kenne, dann kann ich natürlich auch ein bisschen besser vorbeugen. Was würdest du denn jemandem raten, der sein Schlaganfallrisiko erkannt hat und gerne vorbeugen möchte? Hast du irgendwie so Tipps?
Naja, das Beste ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und Ausdauersport zu betreiben. Ausdauersport hält die Gefäße elastisch, versorgt letztendlich unsere Organe mit ausreichend Sauerstoff. Das ist so schon mal der Schlüssel zum Glück. Mhm. Aber natürlich auch gewisse liebgewonnene Lebensgewohnheiten. Ich will jetzt nicht sagen brechen. Wir leben ja alle sehr gerne, denke ich mal. Und dazu gehört auch der ein oder andere Genuss dazu. Aber es gibt halt so gewisse Dinge, die man versuchen sollte. Nicht nur allein das Schlaganfallgeschichte raus. Rauchen ist zum Beispiel auch so eine Sache, die durchaus nicht nur die Gefäße schädigt, sondern halt eben dann auch in dem Fall eng stellt. Und das kann auch letztendlich schon so das Zünglein an der Waage sein. Ja, natürlich kann man hingehen und asketisch natürlich auch leben und da penibels genau darauf achten. Das wäre natürlich das Ideale, dass man halt eben wirklich dann in jeder Hinsicht auf seine Gesundheit achtet. Mhm. Aber ich denke mal, man darf natürlich auch nicht päpstlicher sein wie der Papst. Mhm. Es gehört schon das ein oder andere Schlemmen mal dazu. Aber wie gesagt, es sollte auch letztendlich in Maßen bleiben. Mhm.
Ja. Die Dosis macht ja bekanntlich das.
Richtig. Ja.
Wie sieht es denn überhaupt mit Stress aus? Ist das auch ein Faktor?
Ja, Stress ist auch ein Faktor, wobei Stress ist ja immer so, ja, so ein allgemeiner Überbegriff. Es gibt ja auch wirklich guten Stress, den man halt hat oder Stress, den man auch gar nicht so empfindet. Natürlich ist Stress ein Faktor, der zu den anderen dazu das Ganze dann begünstigen kann.
Du hattest eben schon von den Mythen erzählt, die man auf Social Media so liest, auch zu solchen Themen wie Schlaganfall. Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass das Schlaganfallrisiko gesenkt werden kann, wenn man jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser trinkt. Ist das totaler Quatsch oder hat die Trinkmenge tatsächlich auch eine Auswirkung auf das Risiko?
Ja, also die Trinkmenge geht ja damit einher, letztendlich wie flüssig ich auch mein Blut halte. Mhm. Ja, also zumindest in Teilen. Das heißt die Fließfähigkeit des Blutes natürlich auch. Aber so ein Risikofaktor, wenn ich da gerade aufs Trinken gehe, hatte ich eben noch nicht angesprochen, das ist halt Alkoholkonsum. Mhm. Und jetzt ist das Gute vielleicht bei der ganzen Geschichte. Es gibt Studien dazu, dass halt auch so ein Glas Wein mal ab und an durchaus auch sich begünstigend auswirkt. Das heißt also im Grunde genommen auch ein Stück weit protektiv wirkt dem Schlaganfall entgegen. Wobei man weiß auch, dass übermäßiger Alkoholkonsum Schlaganfälle häufig die blutigen Schlaganfälle begünstigt. Das heißt also auch da, wie du schon sagtest, die Dosis macht das Gift. Ja? Mhm. Aber die Trinkmenge auch an Flüssigkeit natürlich. Ja? Mhm. Es ist auch jetzt gerade in der Zeit, die zurücklag, wo es sehr, sehr heiß war, häufig bei älteren Patienten, die ihre entsprechende Trinkmenge, die haben im Alter ein vermindertes Durstgefühl, trinken vielleicht ein anerlerntes, schlechtes Trinkverhalten, nicht genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, die auch neurologische Symptome zeigen. Das heißt, die vielleicht halt eben dann auch mit einem Schlaganfall verwechselt werden könnten, ja, aufgrund von einer sogenannten Austrocknung oder bei uns sagt man einer Exsikose. Diese Patienten werden natürlich dann auch ähnlich halt eben wie Schlaganfallpatienten abgeklärt, wobei man natürlich dort auch sehr differenziert rangeht und dann relativ schnell auch diese Differentialdiagnose von einer, ja, sag ich mal, geringen Flüssigkeitsmenge im Gefäßsystem dann auch entdeckt und die dann einfach mit Infusionen dann auch therapiert werden können.
Wir hatten es im Intro eben schon angesprochen, das Thema Schlaganfall und das Thema Covid-19-Infektion, die ja möglicherweise auch in Verbindung stehen können. Finde ich hochspannend. Vielleicht könntest du uns das mal erklären. Es gibt inzwischen ja auch Studien dazu, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
Ja, richtig. Also wir haben ja ein sehr ereignisreiches Jahr zurückliegend, gerade was die Geschichte Covid anging, nicht nur bei uns im Rettungsdienst, sondern generell, denke ich mal, ist jeder davon ja auch irgendwo mehr oder minder betroffen. Es gibt zwei recht neue, interessante Studien, eine, die in Amerika verfasst wurde und eine, die auch dann in Griechenland das Ganze noch ein Stück weit untermauert. Man weiß schon lange, dass Grippeviren an sich gefäßschädigend wirken. Das heißt also auch, so eine richtige Influenza-Geschichte kann auch Schlaganfälle begünstigen. Ja. Man hat das halt eben jetzt aktuell verglichen mit Covid-19, was ja auch letztendlich eine virale Geschichte ist, und hat halt eben dann festgestellt, dass das Risiko bei einer Covid-19-Infektion, die im Krankenhaus dann therapiert wurde, um ein Vielfaches erhöhter ist. In der amerikanischen Studie waren 1900 Patienten, die stationär behandelt wurden aufgrund von einer Covid-19-Infektion. Und von diesen 1900 Patienten haben 1,6 6% einen ischämischen Schlaganfall erlitten, also durch einen Thrombus, der im Gehirn entstanden ist. Das Ganze wurde in Verhältnis gesetzt zu Patienten, die mit einer schweren Influenza, also mit einer schweren Grippe stationär betreut wurden. Und da lag diese ganze Geschichte nur bei 0,2%. Also man sieht, dass da schon eine große Differenz letztendlich dann dabei ist. Die Studie aus Griechenland hat das insofern nochmal untermauert, dass auch eine sehr hohe Mortalität, also eine hohe Sterblichkeit mit einhergeht. Die ist bei Patienten, die so eine Covid-19-Infektion durchgemacht und einen Schlaganfall erlitten haben, um ein Vierfaches erhöht gegenüber von normalen Schlaganfallpatienten.
Kann ich denn da auch mit diesen vorbeugenden Maßnahmen, die wir eben erwähnt haben, auch da das Risiko senken, wenn ich eine Covid-19-Infektion hatte? Da gelten wahrscheinlich dieselben Risiken und Vorbeugungen.
Ja, natürlich auch. Allerdings muss man sagen, man weiß, dass auch gerade bei Covid-19-Patienten Schlaganfälle dadurch entstehen, dass sich aufgrund dieser Infektion die Blutplättchen umbilden. Das heißt also, die Blutplättchen sind nicht mehr so, na, sag ich mal, die können sich pressen bei einem gesunden Menschen. Das heißt, die können dünn werden und sowas, sind fließfähiger. Und bei einer Covid-19-Infektion sind die versteifter. Mhm. Das hat jetzt die Uni Tübingen ganz aktuell auch rausgefunden, dass man halt eben da ganz, ganz toll sehen konnte. Und am Rastermikroskop, die haben das durch so ein ganz feines Haar, durch so ein Kapillar, was sie erzeugt haben, durchgeschickt und haben gesehen, die können sich nicht so zusammenpressen. Mhm. Und das begünstigt natürlich dann auch, weil diese Fließfähigkeit dadurch beeinträchtigt ist, die Schlaganfallgeschichte. Mhm.
Stefan, ist denn anzunehmen, dass das Risiko nach einer Covid-19-Infektion, einen Schlaganfall zu bekommen, mit der Zeit wieder abnimmt?
Ja, also was man weiß, ich meine, da werden mit Sicherheit noch Jahre einhergehen, wo letztendlich viele habilitieren oder Doktorarbeiten daraus machen aus dieser ganzen Geschichte, weil das natürlich ein sehr, sehr großes Klientel ist weltweit, was Covid-19-Infektionen durchgemacht hat. Was man halt eben weiß, was eben ich schon angesprochen hatte, was derzeit da in Tübingen erforscht wurde, dass diese Versteifung der Blutplättchen mit der Zeit auch wieder abnimmt. Also das ist durchaus eine reversible Geschichte. Mhm. In welchem Zeitraum das halt eben einhergeht und was passiert halt in dem Zeitraum, wo das nicht dann der Fall ist, ja, wird vermutlich, aber das ist auch letztendlich alles nur Kaffeesatzleserei, dann das Ganze auch wieder abnehmen, die ganze Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie empfiehlt, hier Covid-Patienten, also Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, stationär, sehr, sehr engmaschig neurologisch weiter zu betreuen. Das heißt, gerade zu der Nähe der durchgemachten Infektion, weil man halt eben erwartet, dass da auch mehrere Schlaganfälle daraus resultieren werden zukünftig. Das ist das, wo ich auch von ausgehe, dass wir die Menge der Schlaganfallzahlen perspektivisch gesehen in Zukunft durchaus nach oben schießen sehen werden. Ja.
Ich möchte gerne noch einen Tipp an Sie weitergeben, wenn Sie sich näher mit dem Thema Schlaganfall, mit der Prävention, aber auch der Behandlung und Nachsorge auseinandersetzen möchten. Und zwar ist das die Deutsche Schlaganfallhilfe. Die Schlaganfallhilfe ist eine fördernde und helfende Stiftung und gestaltet gleichzeitig aktiv die Struktur des Gesundheitswesens mit. Mehr erfahren Sie unter www.schlaganfall-hilfe.de. Stefan, ich bedanke mich von Herzen für dieses so spannende und lehrreiche Gespräch. Ich bewundere dich sehr für deine fachliche Expertise und für die Eloquenz, mit der du auch über solch schwierige Themen sprechen kannst.
Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch, für die Plattform, die letztendlich hier auch geboten wurde. Ja, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dadurch halt auch etwas an Sicherheit gewinnen und richtig handeln. Und ja, wünsche alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit.
Dankeschön. Und in diesem Sinne, liebe ZuhörerInnen, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag, vor allem aber einen gesunden Sonntag. Vielleicht hören wir uns am Mittwoch schon wieder zur nächsten Podcast-Folge des Hörlokals. Bis dahin, tschüss und machen Sie's gut!